Folge 2. Das ist das erste Mal, dass wir eine Sache in zwei Folgen machen.
Das ist sowas wie eine Wende, nur als Halse.
Kuratieren und orchestrieren.
Wir müssen unglaublich gute Fortschrittsbeobachterinnen sein.
Lehrkörpernde Lernkörperbegleiterinnen.
Die kennen alle Shit-Moves per Namen und so.
SimulationsbauerInnen.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Ciao, Jürgen.
Hola. Ja.
Ach, sehr schön. Wunderbar. Folge 2. Das ist das erste Mal, dass wir eine Sache in zwei Folgen machen. Und ich finde es total cool, weil es das Thema mehr als hergibt. Weil es für uns alle gerade eine der relevantesten Dinge ist. Wir haben beim letzten Mal begonnen damit, darüber zu sprechen, was bedeutet das Training, unsere Rolle, unsere Aufgaben, wie sehen die aus in der Zeit, wo jetzt KI, KI-Agents, selbstgesteuertes Lernen, die Kombination aus all dem, das Lernen, den Lernprozess, die Learner's Journeys tatsächlich grundlegend verändert. Und beim letzten Mal waren wir sehr stark bei dem Thema einmal generelle Betrachtung und dann aber auch bei dem Thema, was machen wir eigentlich in Vorbereitung beziehungsweise wie kommt Wissen überhaupt rein in diese ganzen Dinge. Und wir haben damit geendet, dass du deine Trinität reingebracht hast, die du im Moment siehst. Und ich guck mal nochmal mit dir, ob ich die richtig in Erinnerung habe. Du hast gesagt, Wissen ist schon da, wenn die Menschen zu uns kommen, in Anführungsstrichen, ne, als radikale Vorstellung. Sie haben sich kristallin das alles raufgezogen. Sie haben irgendeine Form der Überprüfung absolviert, dass sie das können, theoretisch. Mhm. Ich nehme jetzt dein Beispiel, dein offenes Training zum Thema Konflikte, ne, Tough Conversations. Also sie wissen ganz viel über Konflikttheorien, über
Feedback-Formen. Sie haben die Modelle drauf, die Vorgehensweisen. Die kennen alle Shit-Moves per Namen und so. Und man kann dadurch sofort einsteigen ins Üben.
Genau, und dann war die Trinität, wenn ich sie richtig verstehe, bei dir üben, beobachten, evaluieren. Sind das die drei Teile für dich?
Dieses eignen sich asynchron selbstständig das Wissen an. Mhm. Das ist der erste Schritt. Das wird getestet, ob sie es haben oder nicht, weil sonst sind sie in der Übung überflüssig, weil sie haben ja dann die Voraussetzung nicht. Dann üben sie, also das ist das Camp, in dem trainiert wird. Mhm. Und dann wird in einem Abstand, der angemessen ist, wird in einem Refresher evaluiert, was davon ist in eure Praxis gekommen und was ist das wert, was es in der Praxis ausgelöst hat. Also was ist der Nutzen? Also nochmal, Wissen aneignen, üben und evaluieren.
Okay, verstehe. Und wenn wir da reingehen, Wissen aneignen, da haben wir beim letzten Mal, finde ich, eine Menge hingeschaut. Ich würde gerne
dann mit uns in Zukunft am wenigsten.
Am wenigsten, genau. Erstmal jetzt, glaube ich, schon, um es Grund zu füttern und dieses Thema kuratieren, das waren Stichworte, die wir da besprochen haben. Kuratieren und orchestrieren, ne? Welche Dinge sind denn wirklich relevant, dass man nichts rauslässt, also das Orchester zusammenstellen und so weiter. Und wenn wir heute auf Üben gucken und auf Evaluieren und damals sagen, was heißt denn das? Was heißt denn das für die Fähigkeiten, die wir in unseren Rollen als, wie auch immer das dann heißt, ehrlich gesagt, ja, ist das eher, also Lernbegleiterin ist ja schon ein lange gehandeltes Wort in unserem Kontext, wo immer wieder gesagt wird, sind wir denn überhaupt noch sowas wie TrainerInnen, Coaches? Wir haben es mit Barbara Messer diskutiert, gibt es überhaupt noch diese Trennung zwischen Coaching, Training, Therapie? Also irgendwie sind wir Lernbegleitende, so viel steht fest. Lass es uns vielleicht mit diesem Wort im Moment erstmal belegen. Was müssen wir können?
Lernkörperbegleiterinnen, egal.
In der Art. Genau, also wir sind irgendwie welche, die das Lernen unterstützen. So, Punkt. Was müssen wir können, damit diese Übungsdinge gut laufen? Das würde ich gerne mit dir mal genauer anschauen. Also diese eine Trinity-Passage, ne? Das Üben dessen, was sie sich angeeignet haben.
Also wir müssen unglaublich gute Fortschrittsbeobachterinnen sein. Also wir sehen jemand was machen, geben Tipps und sehen dann, wird das dadurch anders. Ich habe immer wieder Serena Williams im Kopf, die auf Masterclass einen Kurs im Tennisspielen gemacht hat und von Anfang an gesagt hat, wenn ich nicht sehe, wie du spielst, also wie du deinen Schläger hältst im Tennis, kann ich dir nur bedingt helfen. Ich kann dir die Theorie des Schlages und die ganzen Tricks kann ich dir verraten, die weißt du danach. Aber ich kann dir nicht sagen, aus welchem Grund es bei dir funktioniert oder nicht funktioniert. Und wenn wir uns so wirklich in Reinheit sehen würden, in dem Moment, wo wir tatsächlich in einem relativ klassischen Setting, in einem Raum mit Stuhlkreis von mir aus und 12 Leuten sitzen und wir von Anfang an sitzen, ich werde jetzt kein Modell mehr erklären. Ich werde auch nicht jetzt noch einen Trick verraten, den die nicht schon wissen, sondern ich konzentriere mich aufs Beobachten. Wie es im Augenblick ja ist, ist oft so, wir gehen zwar davon aus, dass Teilnehmende bestimmte Modelle kennen oder schon wissen, aber dann werden wir im Training doch wieder verführt, das nochmal vorzustellen oder nochmal genauer zu erklären, weil wir merken, nee, sie haben es irgendwie falsch gelernt. Das wird noch eine ganze Weile so sein, aber ich wünsche mir tatsächlich, dass es eines Tages so ist. Ich kriege fertig gelernte Menschen und darf jetzt wirklich nur Action machen mit denen. Also es gibt deswegen im Vorfeld, es muss irgendwie eine Form von Überprüfung geben, damit man in diese Masterclass kommt, wenn man das schon kann. Es ist letztendlich, es gibt in vielen Ausbildungen gibt es Parallelitäten, wenn du zum Beispiel im Segeln deinen Praxiskurs machst,
habe ich auch gerade lustigerweise
dran
gedacht.
Davon aus, dass du schon weißt, was ein Ende ist und was die Rig ist und was diese ganzen Begrifflichkeiten ist. Weil wenn man das an Sport dann alles wieder erklären muss, da kommt man nicht dazu zu üben. Man muss zuhören und das verschwendete Zeit. Also
macht man ein Palsteak, muss irgendwie klar sein, was jetzt passiert und nicht ja, erst, ich zeige dir
das
den.
Das ist sowas wie eine Wende, nur als Salse.
Ja, sowas ist, glaube ich, Palsteak. Ja, habe ich auch tatsächlich genau dran gedacht. Heißt, was wir brauchen, du hast es auf der einen Seite gesagt, wir müssen sehr, sehr gute Fortschrittsbeobachterinnen sein beim Lernen. Wir müssen gleichzeitig eben diese Rahmen bauen, ne, in dem es geil ist zu üben. Also wo ich zwar deutlich über meiner Komfortzonengrenze im Lernfeld überhaupt bin, ne, aber eben nicht in die Panikzone gerate, um das mal in diesem theoretischen Wording zu sagen, heißt, wir brauchen die Fähigkeit, solche Lernfelder zu bauen. Also das
Simulatoren.
Das genau, sind ja, ne, SimulationsbauerInnen.
Einrichtungen, die möglichst nah an dem echten Erleben in der Realität die Möglichkeit bietet, zu trainieren. Du kennst dieses Beispiel von dem Trainer von Düsseldorf war es, ich glaube die Fortuna, der, nee, vielleicht war es sogar Jürgen Klopp.
Ich wollte gerade sagen, ich habe nur Klopp im Kopf, aber ich bin bestimmt wieder falsch, weil ich die richtig falsch
Die Gesänge der Arsenal-Fans im Stadion eingespielt hat, um seiner Mannschaft die Möglichkeit zu bieten, wie es ist, wenn man unter diesem Druck dieser Gesänge, Schlachtgesänge und unglaublicher Pathos, wenn man unter diesem Druck in Arsenal spielen soll. Und das... Also dass wir uns mehr darauf konzentrieren, diesen immersiven Raum zu schaffen, als darum, das Modell richtig zu erklären.
Das heißt, immersiven Raum schaffen, das ist unser Job. Unser Job ist auch, selbst als jemand da zu sein, der einerseits sehr klar ist im Feedback und gleichzeitig das Gefühl vermitteln kann, du bist richtig. Also ich sag dir, dass du da im Verhalten was lernen kannst, dass du was ändern kannst. Ich challenge dich, ich fordere dich, ich sag, nee, da geht noch mehr. Und gleichzeitig fühlst du als Mensch bist richtig mit all dem, wie du es machst. Du hast diese bisherige Verhaltensweise aus Gründen und nicht, weil du doof bist. Und genau das ist fein und wir gucken genau dahin und machen es einfach nur noch ein bisschen wirksamer und erweitern einfach dein Spektrum. Also das hat ja ganz viel auch mit unserer inneren Haltung zu dem Menschen, der da ist, zu tun und auch zum Lernen und zu Fehlbarkeit und dem Hingucken auf Fehlbarkeit, also die berühmte psychologische Sicherheit, ne, die wirklich gewährleisten zu können in der Herausforderung, die wir da schaffen. Ne, mit den Arsenal-Gesängen und oder mit, wie bei uns oft, ja, den Seminarschauspielern, die genau die schwierigen Menschen in den Raum holen, die, wo es für mich eben wenig bequem ist, das anzuwenden, was ich mir da in der Theorie reingezogen habe. Das brauchen wir. Dann brauchen wir die Beobachtungsfähigkeit, ne? Also dabei sehen zu können.
Von der hängt ab, ob wir die Aufgabenschwierigkeitsstufe richtig wählen.
Ja.
Also das zu kalibrieren, mich erinnert das immer wieder an wirklich erste Phasen von mir als Lehrkörper. Ich habe im Alter zwischen 8 und 14 habe ich Gitarrenunterricht gegeben für Kinder und Erwachsene. Mhm. Und den jungen Menschen, der wieder nicht geübt hatte,
komisch.
Zu beobachten und zu animieren, was auszuprobieren und dann zu gucken, okay, es macht jetzt keinen Sinn, mit dem dieses Stück zu spielen, sondern wir spielen jetzt erstmal das Stück, wo er mit dem, was er bereits kann, Erfolgserlebnisse hat und Mini-Fortschritte macht und die, also wie sehr wir auf das Griffbrett und die Finger von kleinen Kindern gestarrt haben, um zu gucken, woran liegt's, dass ihm das gelingt und das andere nicht so gut. Mhm. Das ist dasselbe Bild, das wir heute haben, wenn wir mit Menschen Führung oder Gesprächsführung, Konfliktgespräch oder sonst irgendwas trainieren.
Also beobachten können, was ist so dieses Gap, ne? Was ist das, was sich verändern ließe, damit sich in der Wirkung was verändert, damit sich in den Möglichkeiten, die dadurch geschaffen werden, was verändert. Das Feedback geben, das hatten wir gerade schon, ne? Wie transportiere ich das, dass derjenige das auch wirklich nehmen kann.
Erfolgserlebnisse verschaffen.
Wollte ich auch gerade sagen, genau. Ne? Fühlen, es ist geil, es ist toll.
Mit deiner Musiklehrerin das erste Mal zusammen so einen kostbaren Moment hattest, dass dir was gelingt, was du dir nie zugetraut hättest und die... Und du merkst auch, die Lehrerin oder der Lehrer hat selber Spaß am Spielen mit dir. Und das ist unbezahlbar. Und
das weiß ich nicht, auch noch.
Hast du das bei KI schon mal gehabt? Also so, dass du so in so einen Flow, in so einen Flow kamst und mit der die KI mit dir gespielt hat. Doch, bei der Segelprüfung hatte ich das mal. Da war eine KI im Einsatz, mit der war ich nachher Klippo. Immer gut.
Also ich habe das auch schon gehabt beim Erstellen von Bildern beispielsweise, wenn ich dann immer nochmal eine Kleinigkeit und dann funktioniert das auch und das KI-Wesen, das Ding da macht, was ich mir vorgestellt hatte und so. Ich habe tatsächlich vorher noch, war ich bei deiner Gesangs- und so weiter Thematik, also beim Gesangsunterricht habe ich das erlebt, dass auf einmal Töne aus meinem Körper kamen, wo ich glaube wir beide, ich glaube auch meine Lehrerin überrascht war, dass mein Körper sowas kann. Habe ich auch nie wieder geschafft, war nur in diesem Kontext mal möglich.
Mein Körpergeräusch denke ich jetzt ein komischer Name, aber du meinst singen, also du hast gesungen.
Ja, habe ich. und da steckt jetzt auch was drin, was ich schon mal vorwegnehme in der Logik, was aber ganz klar ist. Ne? Das heißt, ich mache das, also da kommt jemand mit einem erreichten Wissensstand. Ich übe mit der Person in Gruppe, damit die auch einander erleben, durch das Beobachten von anderen, weiterlernen, Modelllernen, einer unserer großen Lernwege. Wir evaluieren das Ganze, sagen also, okay, wo bist du auf dem Weg deines eigenen Lernpfades? Ne? Was ist denn dein Ziel und wie gut bist du schon? Und bist du schon am Ende? Dann ist schicki, dann ist hier fein und tschüss. Oder willst du mehr? Das heißt, dann steigst du ja in die nächste Trinität ein. Ne? Dann geht's los zu sagen, okay, was könntest du jetzt genau tun, damit du an den Stellen weiterkommst, wo du jetzt gemerkt hast, irgendwo ist da noch so eine Grenze, die dir nicht gefällt. Und dann lernst du wieder neu, kommst wieder ins Üben, gehst wieder ins Evaluieren. Das sind ja die Schritte, die passieren. Das heißt aber auch, ich brauche diese Fähigkeit, tatsächlich zu sehen, was sind denn jetzt neue Schritte, die derjenige sich aneignen kann. Was geht da noch? Das ist ja all das, was wir bisher so aufgezählt haben, ist sehr, sehr viel gefühlt Erfahrung. Wenn ich mir jetzt überlege, als Newcomer-Trainerin, ja doch, das muss ich mir halt auch Stück für Stück erarbeiten, indem ich sage, ich habe eigene Erfahrungen in dem Thema. Das ist ja was wir sowieso immer wo wir sehr viel dafür plädieren, zu sagen, du trainierst Dinge, die du selbst kennst. Also du bist in diesem Feld unterwegs gewesen, du bist in diesen Schuhen gelaufen und du hast eigene Erfahrungen, du hast dich mit Theorien beschäftigt, du hast dir Sachen reingezogen, du hast festgestellt, was du selber hilfreich fandst, was du nicht hilfreich fandst. Mhm. Und jetzt geht's los, dass du halt die Fähigkeit in der TrainerInnenrolle oder wie auch immer wir sie nennen, entwickelst, das bei anderen zu sehen und dosiert zu transportieren und dazu zu ermutigen, weiterzugehen an der Stelle. Mhm. Das ist ja dieser Bereich Üben, ne? Fällt dir da noch was ein?
hier, ne, ich sehe hier vor allem das Zusammenspiel jetzt zwischen L&D und Trainerinnen. Mhm. Weil die idealisierte Vorstellung, dass wir uns für eine Woche in eine Organisation einmieten, einnisten und die Leute in den Meetings begleiten, beobachten, schauen, wie sie umsetzen und so, das wäre die Idealform. Also der geübt hat mit den Leuten, ist auch da, wenn sie umsetzen und kann deswegen nachjustieren, kalibrieren, Rückmeldungen geben und einschätzen, wie hoch ist der Nutzen dessen, was die dann da anwenden. Aber das ist eine
Jetzt
Illusion.
Sind wir schon beim Evaluieren, gell? Gedanklich.
Ja. Achso,
okay,
ich dachte,
verstanden.
Du weißt schon.
Nee, alles gut. Ja, ich wollte das nur nochmal für mich einordnen. Ja.
Achso, weil da braucht es so eine Staffelstabübergabe, die das Ganze kostenmäßig nicht sprengt, weil eine Woche einen Trainer vor Ort haben, auch wenn viele Organisationen das machen, the coaches in the house, dann kann man nachjustieren und Einzelstunden buchen, um das tatsächlich in die Praxis zu kriegen. Aber da verstehe ich die Unternehmerinnen, die sagen, das ist einfach vom Aufwand her zu teuer. Und da wäre aber eben die beobachtende Rolle im HR wäre so gut, im L&D-Bereich, dass da jemand für dieses Observing abgestellt ist und tatsächlich sich in Meetings setzt, mitschreibt, guckt, was sieht er im Vergleich zu vorher. Das ist diese andere Rolle.
Ich überlege gerade, dass wir ja Agile Coaches im Kontext von New Work kennengelernt haben und die existieren ja in vielen Unternehmen auch noch. Die Frage ist, welche Funktion, welche Rolle nehmen sie aktuell ein? Aber solche Lerncoaches sozusagen in den Unternehmen zu etablieren, die da einige Fähigkeiten mitbringen, die eben auch ehrlicherweise schon in Schritt 1, weil ich den ja immer noch nicht sehe, genau wie du es gesagt hast, ach, da saß dann da der Gitarrenschüler, die Gitarrenschülerin, die nicht geübt hat. Ach was!
Ja,
aber jetzt wir alle überwinden
Geld,
voll unsere inneren
Tag,
Schweinehunde.
Wenn ich zu den Eltern gehen musste und sagt, ihr könnt ihr Geld sparen. Mhm. Und es lag oft nicht an Talent oder so, sondern dann habe ich es vielleicht nicht vermocht, die Relevanz von Gitarrenspiel klar zu machen. Das war dann später ein bisschen einfacher. Bei Jungs ging es immer nur um Mädchen und bei Mädchen ging es um Jungs und um den Ausdruck ihrer Gefühle in
Songform. Oder eben um gleichgeschlechtlich, aber all das, was da eine Rolle spielt, genau.
Ja. Heute ist es vielleicht einfacher, weil man Billie Eilish und andere kennt, die sich das selbst beigebracht haben und wissen, wie viel Spaß man haben kann im Leben, wenn man Gitarre spielt. Damals war das nicht so, sondern es war echt eine Plage für einen Jungen, der 8 Jahre alt war und eigentlich am liebsten Fußball spielen gehen wollte mit seinen Kumpels und stattdessen musste er mit Onkel Jürgen da hocken und, keine Ahnung, Bruder Jakob spielen. Das war nicht schön.
Ja, wie gut, dass das in der Erwachsenenbildung ja ganz anders ist. Da sind ja alle Menschen, die zu uns kommen, vollkommen intrinsisch motiviert. Die Themen, die da ein Unternehmen gerne nach vorne gebracht haben möchte, selbst auch nach vorne zu bringen und sehen natürlich auch ihren Anteil daran komplett. Also Leadership ist ein entscheidender Schlüsselfaktor dafür, dass mein Unternehmen auf diese Kultur hinsteuert. Deswegen weiß ich natürlich, dass ich an mir sehr arbeiten will. Ha, ha, ha. Mhm. Also da sind wir ja in genau dieser Vorstufe. Ne? Was muss überhaupt passieren, damit der Einstieg in diese Trinität, die du beschilderst, was muss da eigentlich überhaupt für eine Voraussetzung da sein? Ne? Also die baut, so wie du sie erstmal und wie wir sie jetzt idealistisch malen, auf einer intrinsischen Motivation auf. Ich will das.
Das reicht aber nicht.
Nee, weil also, das ist vollkommen realitätsfern.
Und da haben wir eine Spezialrolle für Trainerinnen bereit. Achtung, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber doch ein bisschen ernst, vielleicht sogar sehr ernst. Wir brauchen Priesterinnen und Priester. Hohepriesterinnen und Hohepriester, die in den Unternehmen dafür Werbung machen, dass es sich lohnt zu wachsen. Und zwar in seinen Fähigkeiten und in seinem Vermögen für andere. Also diese berühmte Frage, wie kannst du heute deinen Wert für die Mitmenschen um dich herum erhöhen? Und wenn das gegessen ist, also das eigentlich müsste in der Schule losgehen, dass das klar ist, dass lebenslanges Lernen nicht lebenslange Haftstrafe ist, sondern lebenslanges Lernen etwas ist, was sich lohnt in dieser Zeit. Und dafür braucht es wie so Prophetinnen, I don't know, Leute, die dafür Werbung machen. Und das ist schon L&D und manchmal auch die Unternehmerinnen selbst, die sagen, wenn du in einem Jahr genauso kompetent bist wie heute, dann hast du was falsch gemacht hier bei uns. Also wir wollen, dass du in deinen Fähigkeiten wächst und wir helfen dir dabei, indem wir dir das an die Hand geben, was du brauchst. Also wenn jemand, das ist eigentlich ein klassischer Teil aus der Erziehung, und sieht, dass das eigene Kind irgendwie gerne Klavier spielen will, dann stellt man Klavier dahin. That's it. Und, oder leiht sich irgendwo eins. Oder
das ist das dann kind Nudging. Dahin. Also ich mache es einfach genau. Verfügbar. Genau, fertig. Ja,
und und diese Werbung zu machen, weil es dann eben am Ende doch immer hinunterfällt, wenn es darum geht, ich blocke mir pro Woche feste Zeit, in der ich was Neues lerne, das macht wirklich, machen ganz, ganz wenige ganz Menschen. Wenige. Ich frage immer wieder, wer macht das? Und dann gibt's halt fucking Tagesgeschäft und es geht immer vor und das verstehe ich total. Kennst du ja auch bei mir selbst und ich weiß, das funktioniert so nicht. Und da war dann immer das Training so ein bisschen verhaftet werden. Ich wundere mich darüber, dass Unternehmen mir Menschen 3 Tage am Stück zur Verfügung stellen. Aber das ist auch aus der Not heraus, dass die sonst zu wenig tun und eben gestückelt mal sich einmal so ein bisschen oberflächlich mit Konflikten beschäftigen. Das reicht nicht, um es nutzbar zu machen. Und die Teilnehmenden zumindest bis jetzt melden dann zurück, wie gut ihnen das tat, dass sie die Erlaubnis haben, sich 3 Tage lang auf ein Thema zu fokussieren und letztendlich sich mit sich selbst großzügig und gütig sind, indem sie sagen, okay, jetzt gibt's mal 3 Tage lang nur dieses Thema für mich.
Und das ist das, was sich in mir dauernd auch wirklich in diesen Diskussionskreisen wälzt. Ne? Ich will nicht festhalten an dem, was wir bisher gemacht haben, einfach um daran festzuhalten. Das halte ich für komplett falsch. Gleichzeitig, wenn ich hindenke in eine potenzielle andere Welt, mal wirklich 5 Jahre weiter gebeamt, die dann aus ganz viel Selbstlernen besteht, dann frage ich mich, was haben wir denn für einen evolutionären Sprung in der Zeit gemacht als Menschen, um es zu schaffen, dass wir innere Schweinehunde so gut überwinden, dass wir an einem Thema dranbleiben, dass wir mit der Fülle von Informationen, die ja immer mehr statt weniger wird, so gut umgehen, dass wir trotzdem einem Lernpfad konzentriert und fokussiert gefolgt sind, der uns in einem Feld zu wirklich mehr Expertise gebracht hat. Also nicht nur, ich kann es ein bisschen, sondern zu, hey, ich habe da so ein Stadium erreicht, wo ich denke, das ist schon echt cool. Wie soll das
ja
gehen?
Also diese,
ja, das Thema
diese
ist ja alt.
Die Genies, ne? Das sind Leute, die wie Leonardo da Vinci sich selbst all diese Dinge beigebracht haben aus purer Neugierde.
Einfach, weil sie es wollten.
Genau. Und weil sie es wollten und weil sie darin Fortschritte sahen und ob das Musikerinnen sind oder so, aber alle, das ist ein Tribute zu all diesen Menschen, die dazu keine Animation brauchten, sondern das in sich entdeckt haben. Ich glaube dennoch, dass auch die Animationen hatten. Irgendetwas hat diese Neugierde in ihnen entfacht. Und wenn die Schule nur dieses eine Ding trainieren könnte.
Neugierde zu entfachen.
Neugierde. Es hat viel mit Religionen zu tun und mit allem Möglichen. Wenn man so das Gefühl hat, man hat eh keinen großen Beitrag in diesem Leben zu leisten für andere, dann wozu soll man sich da krumm machen? Hauptsache, man hat Spaß und kriegt es irgendwie gut rum. Das sind all diese Themen, die wir auch hier schon hatten. Aber Neugierde ist das, was wir vielleicht zuallererst trainieren sollten. Eigentlich ein schönes. Kennst du ein Training, das nur Neugierde zum Inhalt hat?
Nee, habe ich aber auch gerade gedacht, das ist total schön. Ich weiß, dass ich mal mit jemandem darüber philosophiert habe, dass wir ein Training machen, sich wieder langweilen lernen. Und das geht insofern in eine ähnliche Richtung, als dass aus der Langeweile diese Neugierde ja entstehen kann. Also dieses, was will ich eigentlich? Also überhaupt mal wieder festzustellen, was will ich, ist ja für viele eine Frage, die sie ganz schwer nur noch beantworten können. Und wenn ich all das so angucke, ne, das macht das Thema auch, glaube ich, so schwer greifbar. Dann frage ich mich, wie viel Augenwischerei betreiben wir an der Stelle, wo wir denken, dass das alles über Selbstlernen funktioniert? Und was ist der Weg dorthin? Und gerade als du das Thema Neugierde sagtest, ja, Schule, wenn wir da wieder anfangen, ne, Henne-Ei-Prinzip, dann können wir sagen, das wird die nächsten 10 Jahre noch nicht so funktionieren, wie wir uns das erträumen. Und dann müssen wir jetzt gleich wieder aufhören damit, aber das ist ja Quatsch. Das könnte ja eine der L&D-Aufgaben sein, Neugierde zu entfachen für bestimmte Themen. Also dass es nicht um Druck geht, nicht um Messen, nicht um du musst jetzt das und das hinkriegen. Das ist eher dann wiederum eine Aufgabe bei der Job Description und bei dem Feedback geben auf, bringst du das hier, was ich von dir brauche in deiner Rolle? Also dann wiederum über die Führungskräfte transportiert im Sinne der Leistung, die ich einfordere, wo ich sage, das ist genau das Notwendige hier. Und wenn da einerseits das Einfordern passiert, im L&D die Neugierde darauf, hey, du hast eine Möglichkeit, dich da zu erweitern und die unterstützen und fördern wir wiederum in unserer Art und Weise, indem das mit KI zur Verfügung gestellte Wissen spannend ist, witzig ist, praxisnah ist, lebendig, also das schon ein Stück immersiv ist, bevor sie kommen, ne? Also bevor sie in diese Übungsphase eintreten. In der Übungsphase ist dadurch fördern, dass sie merken, hey, es macht Spaß zu merken, wo ich noch nicht gut genug bin für das, wo ich mal hin möchte. Und es macht auch Spaß, daran zu wachsen, dass ich das feststelle. Und wenn ich es dann evaluiere im Sinne meiner Selbstüberprüfung und der Überprüfung wiederum mit meinen Führungskräften zum Beispiel, ne, zu sagen, hey, das ist doch das, was du eingefordert hast, wie gut ist denn das jetzt für dich? Mhm. All das setzt eine sehr reflektierte, sehr selbstbeobachtungsfähige Person voraus. Das heißt, das wird sicherlich auch nur für eine gewisse Menge Menschen ein guter Weg sein und andere brauchen da vielleicht wesentlich mehr Führung, wesentlich mehr Anleitung, wesentlich mehr an die Hand nehmen, zu sagen, nee, ne, deine Schweißnaht ist noch nicht so, dass wir jetzt hier die entsprechenden Genehmigungen kriegen für das, was wir hier hergestellt haben. Also musst du da nochmal ran. Und das geht jetzt nicht darum, ob du Lust hast, dir nochmal dazu was anzugucken, sondern wir machen das jetzt hier gemeinsam. Also ich glaube, das ist sehr, sehr abhängig auch von unseren Lernenden, was genau es da braucht. Die Vielfalt der Vorgehensweisen wird auch ein riesiges Thema sein. Und da ist vielleicht auch spannend, sich als Trainerin, Trainer wirklich nochmal viel intensiver als früher die Frage zu stellen, mit welcher Zielgruppe möchte ich denn arbeiten? Um daran festmachen zu können, okay, auf welche Weise lernen denn diese Personen vorzugsweise? Wie viel intrinsische Motivation ist denn da? Wie viel äußeren Anschubs braucht es? Wie kann der Anschubs auf eine Weise gegeben werden, der sich mit meinen Werten verträgt, wo ich sage, ich übe keinen Druck aus, zum Beispiel, wenn ich das nicht möchte. Und ich bin gleichzeitig sehr klar darin zu sagen, wenn du diesen Job hier weitermachst, dann braucht es das hier. Wie kriegst du das hin? Also diese Flexibilität.
Du hast sehr, sehr viel mit Ausbilderinnen gearbeitet in den letzten Jahrzehnten. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Ausbilder in einem Automobilkonzern, der was Verrücktes getan hat mit seinen Auszubildenden. Die hatten, jeder von denen hatte die Aufgabe, jeden Tag 5 Fragen aufzuschreiben, die mit dem jeweiligen Thema zu tun hatte oder auch nicht. Aber die haben jeden Abend, das war noch vor E-Mail-Zeit, jeden Abend einen Zettel abgeliefert, da standen 5 Fragen drauf. Die betrafen teilweise Materialien, teilweise Vorgehensweisen, teilweise Begrifflichkeiten und. Aber der hat denen das eingebläut und ich weiß nicht, der wird längst in Rente sein mittlerweile. Aber wenn man mal zusammenstellen müsste, was entfacht Neugierde bei Menschen? Und man begreift, dass es eine Quadriga gibt aus Neugierde, Fokus, vielleicht eine Form von Hingabe, also Leidenschaft und Passion, also man sieht einen höheren Auftrag in dem, was man tut, dann weiß man, die Wirksamkeit dieser Menschen ist immer größer als die der anderen. Gibt es sich Untersuchungen dazu, Morten Hansen unter anderem, die diesen Zusammenhang zwischen Passion und Purpose untersucht haben, die aber auch gesagt haben, Fokus schlägt alles, Cal Newport und andere, die sagen, do less and then obsess. Ich glaube, Neugierde ist noch zu wenig untersucht darin. Also weil vielleicht ist das alles
zusammen. Das ist eine Kombi jetzt gerade, Neugierde und Fokus, ne, die ich jetzt raushöre, die natürlich nochmal eine ganz andere, ein ganz anderes Bild in mir erzeugt und ein ganz anderes Gefühl.
Ja. Aber ich glaube, man kann das trainieren, so wie man sogar trainieren kann, Menschen zu lieben oder also Führung, also in Führung gehen, sich selbst behaupten, Assertiveness, all diese Dinge, die ja eigentlich so abstrakt sind, aber wir längst trainieren. Und ihr da draußen, die ihr das gerade hört, macht euch ran. Bin gespannt, wer das erste Training, das erste offene Training nur zum Thema Neugierde etabliert.
Ich habe gerade noch das Bild, weil es ja immer wieder um die Frage geht, welche Rolle nehmen wir ein, welche Rolle nimmt L&D ein? Der Fokus, den auch abzufordern von einem Führungsgremium, im Zweifel ganz von der Geschäftsführung, zu sagen, okay, wir haben hier nicht 5000 Themen, die wir gerade durchs Dorf treiben, sondern was ist das Thema, was bei dieser Gruppe gerade der große Hebel ist in unserer Überzeugung. Und nur darauf wird sich fokussiert. Fokus lenken ist eine der Sachen, die ich in unserer aktuellen Lebenssituation, in der wir alle sind, unfassbar wichtig finde. Diese Kombi aus Fokus und Neugierde, also zu sagen, ja, wir schmeißen erstmal alles andere an den Rand. Natürlich so viel miteinander vernetzt, dass da auch Dinge passieren werden. Aber der Lernfokus, also das, wo du dich gerade entwickelst, liegt wirklich für die nächsten Zeiten erst einmal hier. Und wenn du Randdinge findest, alles schick, komm wieder zu deinem Fokus zurück. Also sieh das wie so ein Blumenmuster, ne? Geh mit irgendwas mit, was du spannend findest und komm wieder zurück. Was hat es damit auf sich an der Stelle?
Ich glaube, Neugierde frisst Fokus. Ich glaube, Neugierde frisst Fokus. Das kennst du beim Schreiben. Ja. Wenn du, du willst nur irgendeine Information überprüfen, findest dann in der Information eine andere Information, der gehst du nach und schwupps ist eine Stunde rum und du wolltest eigentlich an deinem Kapitel weiterschreiben.
Kenne ich natürlich überhaupt gar nicht. Nee, ich bin ja super fokussiert und alle Eichhörnchen dieser Erde, die vor meinem Fenster rumhüpfen, interessieren mich gar nicht. Ja, und gleichzeitig ist das aber wiederum eine Lernhilfe oder kann es sein, ne? Wenn ich sage, und dann kommt wieder irgendwie diese Frage hoch, was hat das jetzt mit dem zu tun, wo gerade mein Fokus drauf liegt? Das ist ja vollkommen klasse, wenn ich zusätzlich noch weitere Dinge mitlerne. Das entspricht ja komplett unseren Vorstellungen davon, welche Art von Transfer wir ausgelöst wissen wollen. Nämlich die wirklich auch andere Dinge gerne lernen zu wollen und das auch noch mit anderen zu teilen. Und gleichzeitig, wenn ich die Verbindung wiederherstelle zu dem Thema, was ich gerade fokussiere, dann kann ich natürlich da diesen Lernpfad wiederum füttern und sagen, ich bin aber mit meinem Hauptfokus im Moment auf dem Lernpfad. Und das ist der, der evaluiert wird. Das ist der, der tatsächlich auch begleitet ist. Alles andere ist auch schick. Und hier habe ich einen Weg, den ich gehe. Und na klar, es gibt Genies, die lernen gleichzeitig Gitarre, Klavier und Harfe. Okay, cool. Ich glaube, es ist eher seltener. Also die Chance, wirklich gut zu werden in einem der Instrumente, ist bei den meisten Menschen wahrscheinlich größer. Wenn sie sagen, okay, das ist eine Entscheidung, die ich irgendwann fälle, das ist jetzt mal so mein Hauptinstrument, da habe ich richtig Bock drauf. Oder ich will das gar nicht, ich will generalistisch unterwegs sein und will von allem ein bisschen, dann brauche ich wieder einen anderen Lernpfad. Aber diese Steuerung, ne? Also welche Lernpfade werden zur Verfügung gestellt und welche braucht gerade auch dieses Unternehmen?
Jetzt braucht die Organisation von dir, damit du hier nützlich bist. Ja. Also und da sind wir wieder beim Kuratieren. Was wird hier gebraucht? Da geht es dann um Zielvereinbarung, da geht es um Ergebnismessung und diese Dinge, die dazu führen, dass man dieses Wachstum auch in irgendeiner Form wahrnimmt in der Organisation. Ich habe, du kennst den Spruch, der oft mit der Lernorganisation zu tun hat und gleichzeitig ein Bedürfnis, der vor allem jüngeren Generationen trifft, help them grow or watch them go. Das ist ja anders als in der, also ich würde wirklich sagen, dass das früher anders war. Wenn man irgendwie Meister war, dann konnte man das machen bis ans Ende seines Lebens, hat natürlich noch dazugelernt, aber das war klar, du bist Meister, ist jetzt gut. Aber die junge Generation dürstet sich nach neuen Erfahrungen, nach neuen Aufgaben, neuen Briefings, Innovationen. Und wenn man ihnen dabei eben nicht hilft und man so das Gefühl hat, die stagnieren, dann gehen die. Die sind so viel freier, was ich gut finde. Und deswegen ist L&D nach wie vor diejenigen, die helfen wollen und durch den Fokus und die Vereinbarung eines bestimmten Fokus können die schon helfen.
Auch das ist ja nicht wirklich neu, zu sagen, liebe L&D, L&D, meine Güte, Wortfindungsschwierigkeiten. Liebe L&D, habe ich gerade draus gemacht. Mal gucken, da werden wir bestimmt irgendwas finden, was man daran hängen kann. Also, liebe Menschen, die ihr im Unternehmen für die Entwicklung verantwortlich seid, na klar braucht es die Orientierung an den Unternehmenszielen, an den Hard Facts, an dem, was gerade Strategie ist und so weiter. Und daran was auszurichten. Ich war gerade noch auf diesem Evaluierungsfeld gedanklich, weil wir kennen das und die meisten von euch, die ihr zuhört, auch die Stufen von Kirkpatrick, ne, erstmal zu messen, hat derjenige überhaupt Spaß gehabt, also hat es seine eigenen Erwartungen erfüllt als unterste Stufe, als zweite Stufe zu sagen, ist da echtes Lernen entstanden, und zwar das, was du auch gerade als Einstieg sozusagen in deine Dreieinigkeit gezeigt hast, ne, habe ich Wissen erlangt, also ist das erstmal in meinem Hirn, kann ich das kognitiv reproduzieren, habe ich Verfahrensweisen tatsächlich kognitiv drauf. Und dann geht es um die Anwendung beim Messen, tatsächlich ja die Anwendung in der Praxis. Also da ist das Üben jetzt nicht gemeint, sondern da geht es wirklich darum zu sagen, im Meeting, in der Konfliktsituation, machst du es dann auf die Weise, die du dir jetzt neu erschlossen hast. Und am Ende geht es dann in der vierten Stufe darum, hat sich die Kohle, die investiert worden ist, gelohnt. Also kommt mehr an unternehmerischem Erfolg dabei raus, als an unternehmerischem Invest passiert ist. Und diese Stufen, die sind ja so allgemein, dass ich sage, die werden auch bleiben. Die Messformate werden sich ändern. Auch da denke ich, kann KI eine Menge tatsächlich helfen, weil das ja oft auch immer eine Aufwandsfrage ist, oft auch immer. Also weil es ja eine Aufwandsfrage ist, inwiefern ich welche Messung auf welcher Stufe tatsächlich sinnvollerweise mache. Oder sage ich von vornherein, sorry, der Aufwand, das zu messen, ist so riesig, das sollten wir mal sein lassen. Das könnte sich auch erleichtern.
Ja. Ich habe kürzlich ein paar Zahlen gelesen dazu, wie häufig KI mittlerweile als Analysetool in der Beratung eingesetzt wird. Das ist immens. Mhm. Die Beratungsleistung Analyse ist auf etwa 20% geschrumpft, was unglaublich viel Kohle spart. Mhm. Und die Möglichkeit beispielsweise, die Effizienz von Meetings zu messen, ist mittlerweile so easy geworden, weil du das auf Teams oder sonst wo mitlaufen lassen kannst. Und dann kann die KI dir sagen, wie viele Sachen wurden doppelt gesagt, wie viele Fragen wurden gestellt, wie verbindlich war das Ergebnis, wie war die Zusammenfassung, wie gleich waren die Wortmeldungen verteilt, wie tief war die Expertise, die dort geteilt wurde im Vergleich zu der Expertise, die da draußen vorhanden ist. Mhm. Die Analysemöglichkeiten sind so viel geiler als vor 5 Jahren noch, dass man es dafür mit Sicherheit verwenden sollte.
Total, was wirklich gerade diesen letzten Messpunkt, ne, dieses hat das monetär, wirtschaftlich, war das ein erfolgreiches Projekt, was das tatsächlich sehr viel stärker auch effizient messbar machen wird. Insofern ist das cool.
Das erzeugt natürlich auch Druck, das ist was, was jetzt wiederum dazu führt, dass Menschen sich dagegen wehren, dass wirklich alle Dinge evaluiert werden, wirklich bei der angefangen bei der Zufriedenheit. Du weißt noch, was das für
die Happy
Gegenbewegung
Sheets
ausgelöst hat, als an den Meetingräumen diese Smileys waren, die auch in den Flughäfen an den Toiletten hängen. Oh. Wie zufrieden warst du mit dem, das war ja nur Kirkpatrick erste Stufe, wie zufrieden warst du mit dem Meeting, sodass man eher einen Gesprächsbedarf anzeigen konnte. Also wenn man dauerhaft da immer so einen Totenkopf bekommen hat für seine Meetings, dann hat man halt mal gefragt, was kann ich anders machen. Mhm. Aber es ist halt in unserer althergebrachten Bewertung ist jemand, der dazu lernen muss, immer noch schwach. Der ist weniger wert als derjenige, der alles kann. Mhm. Und deswegen sind wir noch nicht so weit, uns darüber zu freuen. Guck mal, ich hatte hier wieder 4 Totenköpfe. Hey, geil, ich kann hier was lernen. Mhm. Also in Bezug auf meine Meetings.
Ja, das alles ist ja Lernkultur, was auch vorher schon anklang. Inwiefern ist das im Unternehmen hochgelobt? Also braucht es deine Hohepriesterinnen, beziehungsweise sind die Hohepriesterinnen auch in der Ebene der Geschäftsführung zu finden? Die sagen wirklich, dass Lernen auch Zeit kosten darf innerhalb des Unternehmens, weil sie es so hoch einschätzen. Und ich habe die ganze Zeit so dieses Bild, was du gemalt hast im Kopf, die kommen dann und dann wird wirklich nur noch geübt. Und das ist ja die Art, wie ich auch meine Trainings mit den Seminarschauspielern mache. Ja. Also wirklich zu sagen, 2 Tage, da sind Seminarschauspieler, da ist eine Trainerin.
Hast du dann trotzdem noch Modelle zwischendrin?
Also ganz wenig. Ich benenne sie oft nur. Ich gebe hinterher mit Links gestützte Informationen raus, also kuratiertes Wissen. Ne? Hier kannst du dich tiefer damit beschäftigen. Mhm. Im Moment ist es so, dass ich es in der Regel nicht vorab mache, weil die Kultur das oft nicht hergibt. Ne? Also dieser Weg zu sagen, bis dahin hast du bitte folgende Modelle dir reingezogen, das ist etwas, an dem ich im Moment für mich nicht stehe. Also noch gibt es ein vorgeschaltetes Training, nehmen wir da dieses gewaltfreie Kommunikationstraining offen. Da gibt es erst 2 Tage, in denen wir uns das wirklich intensiv anschauen. Was heißt das im Business? Was über Emotionen reden im Business? Wie geht sowas? Und so weiter und so weiter. Und das sehr konkret an eigenen Situationen und Fällen. Dann wird es umgesetzt. Da gibt es Transfertreffen dazu, um sich auszutauschen, wie ist das gelaufen. Und dann gibt es ein 2-tägiges Training, wo es nur um das Üben dieser Momente mit Menschen geht, wo es mir besonders schwer fällt. Und da ist natürlich im Vorfeld dann was erlernt worden, in diesem konkreten Fall aber eben durch Präsenz gestützt, damit ich sicher bin, dass das auf eine Weise erfolgt ist. Aber das Training ist auch nicht geschlossen, der zweite Teil. Ne? Da kann auch jemand reinkommen, der sagt, ich habe mich mein Leben lang schon oder ganz viel schon mit GFK beschäftigt und ich will das hier wirklich üben. Und das kann dann eben sein, dass ich da wiederum sozusagen evaluativ sage, du solltest dich bitte noch ein bisschen mehr damit beschäftigen oder ich empfehle dir, dass wir uns hinterher noch einmal auseinandersetzen über die Frage, was heißt Bedürfnis so, ne? Da hast du ein bisschen anderen Blick drauf bisher, als ich ihn für hilfreich empfinde. Insofern ist das so eine Mischung. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Art von Lernen, die wir weiter brauchen werden in meiner Welt. Immer in der Hoffnung, dass ich mir nicht selber was vormache. Aber ich selbst kann anders nicht lernen. Das kann ich ganz klar sagen. Ich kann mir Übungen im Impro, in der Theorie reinziehen. Ich kann in der provokativen Therapie mir wieder Podcasts anhören, wie Lotte das macht. Ich kann das alles immer wieder üben, reinziehen. Aber ich brauche dann diese Momente, wo mir dabei zugeguckt wird, wie ich das anwende und wo mir jemand sagt, warte mal, an der Stelle passiert jetzt gerade dies, guck mal hin. Und dann kann ich wirklich besser werden daran.
Ich merke gerade, ich höre dir zu und versuche, die Ausnahmen zu finden.
Ja.
Und ich merke, es gibt einen riesen Unterschied, ob ich etwas lerne, was in Bezug auf andere Menschen wirksam sein soll oder ob ich etwas lerne, was nur für mich wirksam sein soll.
Ja, das ist spannend.
Weil Gitarre spielen kann man alleine lernen. Man hört sich Stücke an, man guckt Lehrgänge, spielt mit, spielt nach. Man braucht dafür niemanden außer Medien. Also man muss, wir haben früher noch aus Heften oder aus Büchern oder Notenheften gelernt.
Klaus, glaube ich, Bruschs großes Gitarrenbuch.
Genau.
Steht hier bei mir auch noch irgendwo.
Genau. Aber sobald das, was wir dann ausüben wollen, andere Menschen unmittelbar betrifft oder im Beisein mit Menschen betrifft, dann ist es gut, das mit denen zusammenzulernen. Und ich will jetzt dieses Gitarrenbeispiel nicht überstrapazieren, aber es gab Menschen, die ausgezeichnete Solistinnen waren. Und dann hast du die in eine Band gesteckt oder in ein Orchester mit anderen zusammen und sie haben komplett versagt.
Ja.
Weil die Fähigkeit, mit anderen zusammenzuspielen, ist nochmal eine eigene Disziplin innerhalb der Musik. Und vielleicht ist das in den Organisationen auch so. Alles, was man für sich selbst durchführen kann, ohne die Kommunikation oder den Kontakt mit anderen Menschen, also solche Dinge gibt es ja in Organisationen, Coding, keine Ahnung, dann ist das easy oder leichter, das alleine zu tun.
Das heißt, die Themen, zum Beispiel Konflikt, sind wirklich Themen, die ja immer zwischen Menschen stattfinden.
Führung, Kommunikation, immer zwischen generell Menschen. Meetings.
Ja. Also es gibt einfach ein Feld, in dem das relevant bleibt, unserer Überzeugung nach, und zwar noch für längere Zeit, anders werden muss im Sinne des Fokus, der darauf gelegt wird, wann müssen wir dabei sein bei diesen Lerneinheiten und wann passiert das alleine und gleichzeitig braucht es da das Bauen von Wegen, die ziehen, die Spaß machen, die vielleicht auch einfach kurze Elemente sind, wo dann wieder eine Überprüfungsschleife stattfindet, auch mit sozialem Kontakt. Wir wissen, wie wichtig der ist. Und dann das Üben und Üben und Üben passiert. Und es gibt Felder, die mehr und mehr in KI-Hände gegeben werden können. In KI-Hände ist auch schon wieder schräg, weil es hat keine. Also in die KI gegeben werden können, die eben reines kognitives Lernen zur eigenen Anwendung bedeuten. Ja, finde ich ein schönes Fazit.
Ein ganz fieses Experiment schon wieder im Kopf.
Oh weh, oh weh. Wollen wir das ganz jetzt noch hören oder wollen wir positiv enden?
Nee, das muss ich noch loswerden.
Okay.
Vielleicht ist es auch nur eine Vorstellung. Stell dir vor, man nimmt Kinder und überlässt die gesamte Erziehung einer KI.
Oh, krass.
Also die haben keinen menschlichen Kontakt, also keinen echten menschlichen Kontakt, sondern die werden über 12, 14 Jahre aufgezogen durch von mir aus auch Androiden, also es können schon auch physische Gestalten sein. Ich wäre neugierig, was entsteht da für ein Mensch? Und dann lässt man den unter andere Menschen. Ich weiß, dass bei Hunden, also mein Hund hat am meisten gelernt in seinem Rudel, nicht bei Frauchen und Herrchen. Ich glaube, da an diesem Schnittstelle, Human to Human, sind wir noch lange gebraucht. Mhm. Und das Experiment, das ich gerade geschildert habe, für mich löst das Grusel aus. Das ist was Grausames.
Ja,
aber wenn das eines Tages vorstellbar ist, dass da ein genauso sozialfähiger Mensch bei rauskommt, wie derjenige, der mit Geschwistern und Freundinnen und Kita-Kolleginnen in der Schule gespielt hat, sich gestritten hat, gerieben hat und Freude hatte, musiziert hat, was auch immer. Wie unterscheiden sich diese beiden Menschen? Man muss natürlich Zwillinge nehmen, damit die dieselben Anlagen haben und so weiter. Ich bastel mal an
diesem Experiment. Boah, ey, hör mir auf. Ich kriege hier eine ganz große Gänsehaut bei dem, was du da malst. Gruselig. Gruselige Experimente mit Menschen, um Gottes Willen. Aber die...
So bin ich, Sabine, du kennst mich.
Ja, natürlich, so. Genau. Also. Das ist ja genau das, wie ich dich kenne. es ist ein spannendes Gedankenexperiment. Und letztlich passiert es ja gerade ein bisschen, dass im Hintergrund so etwas erforscht werden muss, leider. Weil es Menschen gibt, die eben sagen, mein Partner, meine Partnerin, also Lebenspartnerin, Liebespartnerin ist eine KI. Und da wird ja geguckt, was bedeutet das für die Psyche und Seele dieses Menschen.
Die Anzahl der Begegnung zwischen uns Menschen hat nachgelassen. Es ist schwer,
deutlich,
das zu messen.
Ja.
Aber allein das führt zu Problemen, die auch dafür braucht man uns noch eine Weile, das zu bearbeiten.
Absolut.
Zusammen mit Therapeuten und Coaches. Aber wir entlassen euch jetzt mal in diese gruselige Vorstellung. Ihr könnt überlegen, ob ihr das mit euren Kindern macht.
Ich möchte noch positiv enden, bitte. Nein, was ich wirklich sehr schätze, ist, dass der Schnellzugang zu Unterstützung über KI einfach toll ist. Also nimm die Agents, die wir selber bauen, um sie Menschen zur Verfügung zu stellen, um sich auf eine ganz konkrete Situation vorzubereiten. Oder nimm auch Therapie-KIs, die einfach just in dem Moment, wo ich mich in der Krise Situation innerlich befinde, gute Fragen stellen, guten Support liefern. Und das können wir menschlich kaum mehr leisten in unserem Gesundheitssystem und Systemen, die wir haben, auch aus finanziellen Gründen. Und dafür finde ich es mega. Und gleichzeitig die Human-to-Human-Verbindung konkret auszufüllen und zu sagen, was genau passiert denn da? Das ist unser Job. Und der besteht viel, viel mehr aus Tun, 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 Anwenden, dabei beobachten. Personal Training als aus Theorievermittlung. So viel ist, glaube ich, ganz, ganz sicher.
Ja. Und dann lass mal gucken. Die Aufgabe von LED, ich beneide viele Berufe gerade nicht so sehr, wobei ich gleichzeitig merke, bei mir löst es eher Neugierde aus. Also was... Wie kann jetzt L&D und HR unterstützend wirken in diesem Prozess? Weil eigentlich sind wir beschenkt worden, wir sind reich durch den Zugang zu Wissen. Und an der anderen Seite sind wir ein bisschen ärmer, weil wir uns weniger begegnen. Aber das insgesamt da weiterzuführen, ist eine tolle neue Aufgabe, eine ganz
total
große.
Und außerdem kommt es ja immer drauf an.
Sowieso, eigentlich. In diesem Sinne...
Sehr
ich gucke jetzt mal nach meinen KI-Kindern unten im Keller, ja?
Ja, das finde ich sehr, sehr lieb. Aber da, du weißt, sie dürfen dich nicht sehen. Sonst ist das Experiment an der Stelle abzubrechen.
Oh Gott.
Danke für das Gespräch.
Ja.
Bis bald.
Adieu.
Ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.